die Predigt. Und für den Anfang der Predigt habe ich eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote. Eine junge Frau ist dabei, so ein bisschen das Kochen weiter zu lernen von ihrer Mutter. Und man kocht ein Hühnchen, ja. Und bevor das Hühnchen in den Topf kommt, schneidet die Mutter von dieser jungen Frau die Beine von dem Hühnchen ab und legt sie beiseite. Und das hat die Tochter jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Und irgendwann fragt sie ihre Mutter: Mama, warum schneidest du eigentlich immer die Beine von dem Hühnchen weg, bevor du das Hühnchen in den Topf tust? Dann überlegt die Mutter und sagt: Ich habe es selber auch so gelernt, von meiner Mutter. Also ich mache das immer schon so. Ja, können wir mal Oma vielleicht anrufen? Fragen, also ich habe das nicht verstanden. Das Hühnchen kann doch einfach mit Beinen rein, ja, in den Topf, warum die Beine weg? Okay, ja, rufen wir Oma an. Sie rufen also die Großmutter an und fragen: Oma, wie ist das? Du hast doch damals, wenn du Hühnchen im Topf gekocht hast, hast du doch immer die Beine weggeschnitten. Jetzt verstehe ich nicht ganz, warum. Ist das irgendwie toll für den Geschmack, dass da irgendwie die Stelle freigelegt ist? Oder hast du die Beine dann nochmal extra irgendwie gekocht? Dann sagt die Oma: Ja, nein, mein Topf war einfach zu klein. Ich predige heute über das Thema traditionell. Oder warum dein Fundament klar sein muss. Und wie diese Hühnergeschichte kommt uns oft das Thema Tradition vor. Gerade im kirchlichen Kontext, gerade wir Freikirchler, geht manchmal so eine gewisse allergische Reaktion los, sobald jemand irgendwie Tradition nennt. Ne? Viele kommen auch aus landeskirchlichem Hintergrund. Und da hat man oft das Gefühl vielleicht, Tradition ist da etwas, das ist halt irgendwie so ein bisschen tot. Da macht man halt Sachen, man weiß nicht, warum man sie macht, man weiß nicht, wofür man sie macht, man weiß nicht, woher sie kommen, man macht sie halt, ne, weil es halt Tradition ist, man macht es halt. Irgendwie ist manche Tradition auch in unserem Sinne falsch. Vielleicht sagen wir, hey, bestimmte Traditionen, die kommen nicht aus der Bibel, bestimmte Traditionen, die sind menschengemacht, die sind dann auch irgendwie falsch oder gehen in die falsche Richtung. Und viele haben auch den Eindruck, Traditionen sind manchmal so im geistlichen Bereich geistlos. Das sind so fleischliche, menschliche, äußerliche Dinge, aber irgendwie, wir wollen doch was Lebendiges, wir wollen doch was Frisches, wir wollen einen Glauben, der echt ist, der authentisch ist und so weiter. Und ich verstehe diese Gedanken. Ich gehe da gut mit, zu sagen, es gibt viele Traditionen, auch im kirchlichen Kontext, die übernehmen wir einfach und die machen aber gar keinen Sinn. Vielleicht sind sie sogar falsch. Vielleicht sind sie theologisch falsch. Vielleicht sind sie von der Umsetzung her eher schädlich als förderlich. Vielleicht gab es Momente, in denen sie gut waren, so wie die Beine von dem Hühnchen abzuschneiden, ja, damit es in den Topf passt. Aber irgendwann ist es nur noch lästig oder ein unnützer Aufwand, den man nicht mehr betreiben müsste. Wenn ich jetzt so weiterfahren würde mit dieser Richtung, dann würde ich, glaube ich, bei ganz vielen eine Resonanz erzeugen bei uns. Ne, gerade so im freikirchlichen Kontext. Tradition, schwierig. Wir wollen einfach Jesus und Reich Gottes. Ne? Ich brauche nur meine Bibel, ich brauche Jesus und dann bauen wir Gemeinde. Und das Ganze, was da irgendwelche traditionellen Kirchen und so weiter machen, das brauchen wir nicht. Ich glaube aber, dass diese Sicht von Tradition die Tradition allgemein ablehnt, auch falsch ist. Ich glaube, dass Tradition ein wichtiger und fundamentaler Wert für unseren Glauben sein kann, wenn sie verstanden wird. Und ich möchte euch heute eine Stelle zeigen, die Gott mir sehr aufs Herz gelegt hat, aus dem Buch Richter im Alten Testament, wo dieses Thema Tradition eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich möchte ein bisschen daran aufzeigen, warum brauchen wir vielleicht ein neues, tieferes Verständnis von einer geisterfüllten Tradition. Richter 2, die Verse 6 bis 13. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels, jeder in sein Erbteil, um das Land, er redet hier von Kanaan, in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat-Heres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, das heißt gestorben war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte. Noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten den Baal und den Astarten. Das Buch Richter ist nicht so die angenehmste Abendlektüre. Wenn ihr das Buch mal lest, werdet ihr merken, das ist eines der heftigsten Bücher der Bibel. Sehr viel Gewalt, sehr viel absolut menschliches Versagen, sehr viel Zorn Gottes, sehr viel Strafe. Das Buch Richter ist nicht einfach. Es sind moralische Dinge drin, die uns übel werden lassen, weil sie so schlimm und verderblich sind, die Dinge, die da passieren. Und dieses Buch Richter hat aber ein Muster. Es ist immer das gleiche Muster, das in Richter geschieht. Die Leute fallen vom Herrn ab. Dann schickt Gott einen Richter. Der ist irgendwie erweckt von Gott. Der schafft es, das Volk geistlich und militärisch wieder zu einem Glanz zu führen. Das Volk betet den Herrn wieder an. Dann geht es ihnen gut. Dann fallen sie vom Herrn ab. Dann kommen Angreifer und übernehmen wieder alles. Und dann schreien sie wieder zum Herrn und es geht wieder von vorne los. Das ist jetzt Kreislauf im Buch Richter. Die ganze Zeit, immer das Gleiche. Ne? Und meine Frage hier an diesem Start des Buches Richters war, wie um alles in der Welt konnte das passieren? Wenn ihr die Geschichte der Bibel kennt bis zu diesem Zeitpunkt, da sind schon ein paar Sachen passiert. Das ist nicht so, dass die sagten, ja, wir haben noch nie ein Wunder erlebt. Na, also kann ich genauso gut Baal anbeten. Wir haben noch nie irgendwas von Gott bekommen. Dieses Volk hat eine Geschichte, in der sie herausgeführt wurden aus Ägypten durch die mächtige und starke Hand Gottes. Sie wurden versorgt 40 Jahre lang in der Wüste gegen die Hand der Feinde, der um sie war. Sie haben dieses Land erobern können mit der Hilfe des Herrn, das ist das Buch Josua, wo Josua das Volk anführt in dieses Land hinein und es einnimmt. Und sie hatten die Macht, dieses ganze Land zu erobern. Jede Stadt, jede einzelne Stadt war ihnen gegeben. Also die haben viel erlebt mit Gott. Und dann stirbt diese Generation. Die Generation in der Wüste war schon gestorben. Der Herr hatte keinen von ihnen hineingelassen, außer Josua und Kaleb. Aber offensichtlich waren diese Taten noch bekannt. Sie wurden weitererzählt, was Gott damals in Ägypten getan hatte. Und plötzlich kommt eine Generation auf, die den Herrn nicht kennt und auch nicht die Werke, die er an Israel getan hatte. Ein ganz erschreckender Zeitpunkt, bei dem ein neues Kapitel in der Bibel geschieht, denn dieses Muster wird ab diesem Zeitpunkt bis zum Neuen Testament sich durchziehen. Dass immer wieder das Volk vergisst, was der Herr getan hat. Es gibt sogar eine Stelle, in der wird sogar das Gesetz vergessen. Und sie finden zum Glück dann Schriftrollen später von diesem Gesetz und es wird vor dem Volk gelesen und das Volk gerät in absolute Panik und sagt, warum haben wir das nicht früher gehört? Warum ist uns das in Vergessenheit geraten, was Gott zu uns gesprochen hat? Es gibt viele Gründe, warum ab hier die Geschichte des Volkes Israel absolut dramatisch und schlecht wird. Aber ein Grund ist, sie hatten keine Tradition. Sie hatten kein Fundament, auf das sie gestellt wurden, sondern sie waren da in diesem neuen Land und waren auf sich allein gestellt. Vielleicht ist sogar eines der Probleme dieses. Sie hatten alles. Sie hatten jetzt dieses Land, richtig? Ihnen ging es gut. Ich meine, das Land wird beschrieben mit Riesenfrüchten, ne, und toller Flora, Fauna, alles, was man braucht, um zu leben. Sie hatten jetzt alles, was sie wollten. Aber sie wussten nicht mehr, warum sie es hatten. Sie hatten alles, was Gott ihnen versprochen hatte, aber sie haben vergessen, warum sie es hatten. Und sie haben auch vergessen, wozu sie es hatten. Denn wir sehen dann, dass der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, die Völker aus dem Land Kanaan auszutreiben, das ist im ersten Kapitel des Buch Richters, das nehmen sie nicht so ganz ernst. Sie lassen Völker übrig. Sie geben sich mit dem zufrieden, was sie halt so brauchen. Sie haben jetzt ja das Land und sie haben genügend Städte, wo sie wohnen können. Und die anderen Völker, ja, die wohnen dann halt auch da. Obwohl Gott klar gesagt hatte, ihr müsst alle diese Völker aus diesem Land entfernen. Ihr müsst sie alle hinausschmeißen, denn sie haben sich gegen den Herrn versündigt. Wenn hier immer wieder dieses Wort Baal, du kannst den Text nochmal anzeigen von ihm, wenn dieses Wort Baal hier vorkommt, der Baal und die Astarte, ja, es gibt verschiedene Baale, Baal heißt eigentlich auch nur das Wort Gott. Da gibt es eine lange Geschichte auch in der Antike, wie sich dieser Baalskult entwickelt hat. Aber der Baalskult war absolut barbarisch. Es ist nicht so, dass das unschuldige Völker waren, die da gelebt haben und nichts vom Herrn wussten und plötzlich kommt da ein Volk und metzelt sie nieder. So war das nicht. Sondern es war ein Volk, das wusste, es gibt da diesen einen Gott. Schon als Israel beginnt, die ersten Städte zu erobern, sagen die Leute in Jericho, wir haben von euren ganzen Wundertaten gehört, schon bei Ägypten. Wir wissen schon, was euer Gott getan hat. Und sie haben Kinderopfer gebracht, Kinder am lebendigen Leibe ihren Göttern geopfert. Richtig schlimme Dinge, die da gelaufen sind. Ganz viel Prostitution war damit verbunden, was auch später zum Problem wird für Israel, dass der Religionskult damals ganz viel mit Prostitution zu tun hatte. Das heißt, das war ein absolut verdorbenes Land, eine absolut verdorbene Kultur. Und sie gehen hinein, nehmen sich das, was sie brauchen und sagen, wir vergessen aber, wozu. Gott präsentiert sich im Alten Testament immer als ein traditioneller Gott. Gott präsentiert sich immer als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und man könnte sich fragen, wozu? Also ich brauche doch nicht Abraham, Isaak und Jakob, ich bin doch im Hier und Jetzt. Warum sagt Gott immer, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Weil er sagt, erstens, ich habe mich nicht geändert. Ich bin nicht eure Erfindung. Ich bin nicht zum ersten Mal bei euch. Ihr seid nicht die Ersten, die was von mir wissen, sondern mich gibt es schon vor eurer Zeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Gott sagt, ihr seid nicht die Ersten, die ich berufen habe. Ich habe bereits Männer und Frauen berufen vor euch, die ein Fundament gelegt haben für euch, damit ihr überhaupt hier und jetzt seid. Gott ist nicht erst seit uns Gott. Nicht erst seit du geboren wurdest, existiert Gott. Nicht erst seitdem unsere Gemeinde geschaffen wurde, gibt es Gemeinden. Oder gibt es Gottesdienste. Oder gibt es Anbetungslieder. Jesus ist nicht gestern gestorben, sondern vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass wir ganz schnell in Gefahr sind, das aus dem Fokus zu verlieren, weil wir in einer Kultur leben, die individualistisch ist. Das heißt, sie ist auf den Einzelnen ausgerichtet. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, dass jeder sich heute öffentlich präsentiert wie noch nie in der Weltgeschichte. Jeder kann sich öffentlich zeigen in jeder Perspektive mit allem, was ich von mir zeigen möchte. Das war früher nie möglich. Heute kann das jeder öffentlich tun. Wir haben individuelle Angebote in unserer Gesellschaft. Wir haben eben nicht mehr das Fernsehheftprogramm, ja, damit bin ich noch aufgewachsen, ne? So 20:15 Uhr läuft was Gutes oder läuft nichts Gutes. Ne? Und wenn nichts Gutes läuft, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Dann musst du die Videokassetten rauspacken, die du aufgenommen hast. Ne? Heute haben wir Netflix, Amazon Prime, HBO, keine Ahnung, was da alles gibt. Wir können uns alles individuell zusammenbauen. Und das ist an sich was total Gutes. Ich bin Fan von Netflix. Ne? Ich finde es toll, dass ich, keine Ahnung, ich sage jetzt lieber nicht, was für Fan ich von Filmen bin. Ich lasse das ganz neutral. Ich schaue dann gerne so meine Sachen ab und zu, ja. Ich finde es toll, dass ich mir das raussuchen kann, natürlich. Die Gefahr nur unserer Gesellschaft ist und dieser geistlichen, gedanklichen Entwicklung ist, dass das Gleiche auch passiert mit unserem Glauben. Da, wo ich mein Leben zusammenbauen kann, da, wo ich sagen kann, hey, ich kann alles so zurechtlegen, wie ich es als Einzelperson möchte, fangen Menschen an, das Gleiche bei ihrem Glauben zu tun. Dann ist Jesus eben nicht mehr der Jesus, der seit 2000 Jahren schon gepredigt wird, sondern plötzlich werden Sachen über Jesus gesagt, die noch nie jemand gepredigt hat. Und dann könnte man meinen, ja, das ist doch toll, vielleicht hat er eine extra Offenbarung bekommen. Aber wenn sie der Offenbarung Gottes widerspricht, die seit 2000 Jahren offenbart ist, wer hat dann wohl eher recht? Diejenigen, die Jesus gesehen, betastet und gehört haben, oder diejenigen, die sich jetzt ihren Jesus selber bauen? Leute fangen an, Theologie zu betreiben, die nichts zu tun hat mit dem, was die Kirche seit 2000 Jahren lehrt. Und für mich ist die Frage, wer hat wohl eher recht? Menschen, die immer wieder im Laufe der letzten 2000 Jahre zu Jesus zurückgekehrt sind und sein Wort ernst nehmen, oder Menschen, die sagen, ich lebe nun mal im Hier und Jetzt, das Ganze muss man ein bisschen modifizieren. Und versteht mich bitte nicht falsch, die Bibel kann nicht eins zu eins umgesetzt werden, so will sie auch nicht verstanden werden, sonst bräuchte es auch keine Predigt. Die Bibel muss natürlich übertragen werden in unsere Zeit, aber in dem, was Gott in diesem Wort aussagt, in dem, was Gott in der Bibel spricht, müssen wir das in unser Hier und Jetzt setzen. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit Dr. Fabian Grassel in meinem Apologetikprojekt zu verschiedenen Themen. Und er hat einen Satz gesagt, den ich sehr interessant fand. Er sagt, eine der größten Lügen unserer Zeit ist, dass wir von niemandem abhängig sind. Das nennt sich im Sozialkontext Koexistenz. Also wir lassen uns irgendwie gegenseitig stehen. Ne, so, ist schon okay, dass jeder so sein Ding macht und dass du glaubst, was du glaubst, aber ich brauche dich nicht. Ich bin unabhängig von dir. Und die Wahrheit ist, niemand ist von den anderen unabhängig. In unserer Gesellschaft nicht, in unseren Familien nicht und auch nicht in unserer Kirche. Wir sind nicht lauter Individuen, die halt zusammenkommen, weil sie einen Gottesdienst wollen, sondern wir sind voneinander abhängig in dieser Kirche. Weil der Leib von Jesus nur als ein Gesammeltes funktioniert. Ein einzelner Mensch ist nicht der Leib Christi. Ein einzelner Mensch ist ein Teil vom Leib Christi. Und der Leib Christi, so wie Paulus das beschreibt in seinen Worten im Korintherbrief, besteht daraus, dass ein Fundament gelegt wird, auf das gebaut wird. Wenn wir uns dieses Buch Richter anschauen, dann stellt sich mir die Frage, was braucht es denn für ein Leben, das nicht zugrunde geht? Was braucht es denn für ein Leben, das nicht geistlich erstickt? Was braucht es für ein Leben, das weiter kraftvoll bleibt, das nicht den Lügen dieser Welt glaubt, das sich nicht verliert in irgendwelche Nebensächlichkeiten, so wie es das Volk die ganze Zeit getan hat? Und die Antwort, die ich gefunden habe, auch im Buch Richter, ist, es gibt nur ein Fundament. Es gibt nur ein Fundament, auf das du dein Leben bauen kannst. Und die Frage ist, hast du das richtige Fundament? Die Bibel unterscheidet, ich führe da jetzt nicht zu tief rein, aber die Bibel unterscheidet im Korintherbrief bereits zwischen dem Fundament und zwischen dem, was wir bauen darauf. Es gibt Menschen, die haben das richtige Fundament und sie machen trotzdem Mist. Okay, das kann passieren. Wir sind alles Menschen, die auch Fehler machen können. Aber Paulus sagt, es gibt nur ein Fundament. Und wenn das nicht klar ist, dann ist es egal, was du baust in deinem Leben. Dann ist es egal, was du tust. Es wird am Ziel vorbeigehen. 1. Korinther 3. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Es gibt nur ein Fundament. Das ist meine Botschaft. Egal, wo ich tätig bin, das ist die Botschaft, die der Mensch glauben muss. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nicht fünf, es gibt nicht zehn, es gibt nicht drei Wege. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Vers gilt vor 2000 Jahren und er gilt auch heute. Hier brauche ich keine große Übertragung machen in die heutige Zeit. Es gab damals schon viele Religionen, es gab damals schon viele Prediger, es gab damals schon viele Angebote. Das gibt es heute auch. Jesus sagt, all die anderen Angebote führen nicht zum Vater, ich führe zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In unserer heutigen Zeit klingt das vielleicht radikaler denn je, obwohl das damals auch schon ein Anstoß war. Die frühen Christen haben ja gesagt, wir glauben an einen Gott. Die römischen Bürger haben gesagt, dann seid ihr Atheisten. Weil wer an einen Gott glaubt, der kann gleich an gar keinen Gott glauben. Ich meine, das ist ja lächerlich. Also es war interessant, die haben sie halt nicht als Theisten bezeichnet, quasi ja, ihr habt auch einen Gott, sondern sie haben gesagt, ihr seid Atheisten, ihr glaubt eigentlich gar nicht an Götter. Weil ein Gott ist ja Schwachsinn. Galater Kapitel 1, Paulus sagt dort etwas sehr Ähnliches. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Es sind aber etliche, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, seid ihr verflucht. Das ist eine harte Aussage, oder? Es gibt wenig Flüche im Neuen Testament. Das ist einer davon. Er sagt, wer kommt, und selbst wenn es Engel sind, stellt euch das mal vor, ein Engel erscheint in eurem Zimmer, ja, und sagt, ich habe eine Nachricht für dich. Und er fängt dir an, irgendwas über Jesus zu erzählen. Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben. Das ist doch ein schwacher Gott. Jesus hat alle besiegt. Und er ist nach Indien ausgewandert. Und ja, dann müssen wir sagen, du bist verflucht. Du entsprichst nicht der Tradition des Wortes Gottes, das seit 2000 Jahren überliefert ist. Nämlich, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Das ist doch unsere Botschaft. Und ihr lacht vielleicht über solche Sachen, aber es gibt Menschen, die genau das behaupten. Die sagen, ihnen ist ein Engel erschienen, da gibt es ganze christliche Strömungen und Sekten. Ne? Das Mormonentum zum Beispiel funktioniert so. Ja, ich habe eine Offenbarung von einem Engel bekommen und der hat mir gesagt, ich habe ein Update für dich. Ja, ihr lacht. Aber genau das passiert mit unserem eigenen Glauben so, so schnell. Vielleicht nicht, dass wir sagen, ein Engel ist uns erschienen. Aber dass wir anfangen, Kompromisse zu machen mit dem Wort Gottes, weil wir merken, dann ist es leichter. Weil wir merken, dann kriege ich mehr Ansehen. Weil wir merken, dann kann ich mich mehr eins machen mit den Menschen, die was gegen das Christentum haben. Und ich bin niemand, der auf Krawall gebürstet ist. Also auch in meinem Apologetikprojekt lehre ich das so. Es geht nicht darum, einfach Kontra, Kontra, Kontra zu geben. Aber die grundlegenden Wahrheiten, an die wir glauben. Wir müssen uns fragen, glauben wir wirklich an sie? Die meisten von uns würden das spontan bejahen. Die Frage ist für mich aber, wie tief reicht dieses Fundament? Ein Fundament, das du mit 2 Zentimeter Schicht baust, sieht zwar von oben aus wie ein gutes Fundament, das ist da, das wird nichts halten. Das wird sofort rissig, es wird brüchig. Ein Fundament, das halten muss, muss eine gewisse Dicke haben. Da müssen, ich habe das ja selber miterlebt bei meinem Hausbau, und da müssen dann so auch Metallsachen so drin verbaut werden. So. Ich habe keine Ahnung von dem Krimskrams. Aber ich habe gesehen, oh, da ist aber viel drin. Ja? Da muss man ganz schön viel machen. Nicht einfach nur, hier ist ein Stein. Bitteschön, bauen Sie Ihr Haus darauf. Sondern da muss ein Konstrukt geschaffen werden, das auch fähig ist, etwas zu halten, wenn meine Kinder im Toberaum springen und yay! Yeah! So, dass da nicht irgendwo macht. Viele von euch würden sagen, ja Dave, das ist doch jetzt eine Predigt. Ist sie jetzt für Neubekehrte oder ist sie für Eingeschlafene? Ich glaube doch an Jesus. Ich gehe in die Kirche, Dave, was willst du mir sagen? Ich sitze doch hier. Was willst du noch mehr? Wisst ihr, Jesus sagt einmal, nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen ins Himmelreich. Das ist ein ziemlich harter Vers. Sagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen ins Himmelreich. Nicht mal alle, die gesagt haben, ich habe auch was gemacht für dich. Sondern er sagt, die, die mich kennen und die ich kenne, die haben Anteil am Himmelreich. Und wenn unser Glaube zu einer toten Tradition wird, wenn unser Glaube zu etwas wird, wo wir uns selbst rechtfertigen, wenn unser Glaube zu etwas wird, womit wir besser streiten als helfen können, dann haben wir vielleicht ein gesundes Fundament verloren. Und wenn unser Glaube zu etwas wird, das wirklich unser ganzes Leben tragen kann, dann reicht es nicht, meiner Ansicht nach, dass wir uns irgendeiner Gruppe zugehörig würden, die sich Christen nennt. Sondern es benötigt eine zutiefste Überzeugung von dem, was vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Bist du von ganzem Herzen überzeugt, ohne einen Zweifel, dass Jesus der Sohn Gottes war? Bist du davon überzeugt, dass er vor 2000 Jahren tatsächlich in Raum und Zeit gekommen und gestorben ist? Und bist du davon überzeugt, von ganzem Herzen, dass er tatsächlich nicht als Geschichte, nicht nur in deinem Kopf, sondern tatsächlich vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist, dann hast du ein Fundament für dein Leben. Ein schiefes Haus kann neu gebaut werden. Wenn du sagst, du hast ein Fundament und du hast Mist gebaut, okay, man kann auch Sachen wieder klein machen und neu aufbauen. Aber ein schiefes Fundament bringt immer ein schiefes Haus. Egal, was du darauf baust, es wird nicht gerade sein. Fabi hat hier vor kurzem schon eine Predigt zu diesem Haus gehalten, die ich richtig super fand im Kids-Gottesdienst. Da wurde es auch gezeigt, ne? Du kannst noch so tolle Duplo-Steine draufsetzen. Fand ich total super, das Bild. Identisches Haus. Wenn das Fundament nicht gerade ist, ist das völlig wurscht, welche Steine du drauf baust. Es wird einbrechen. Früher oder später. In dieser Fragestellung, die ich mir selbst gegeben habe, wie konnte das im Buch Richter passieren? Wie konnte es geschehen? Fiel mir etwas auf, was Josua ein Buch vorher gemacht hat. Er versammelt am Ende vom Buch Josua das ganze Volk und er legt ihnen nochmal das Gesetz dar. Er sagt, okay Leute, wir sind in diesem Land, ja, Gott hat einen Bund mit euch geschlossen. Und dann kommt eine Rede Josuas, die einen sehr bekannten Vers beinhaltet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das nehmen wir oft so als Ermutigung, ne, so. Ja. Wisst ihr, was das eigentlich war? Das war eine Kampfrede. Josua stand vor dem Volk. Und er sagte, ich mache euch nochmal bewusst, was das, was ihr gerade macht, bedeutet. Der Herr nimmt euch ernst. Er hat euch hier reingeführt. Er hat euch befreit. Und ihr könnt einen Bund mit ihm machen oder nicht. Und diese Betonung fand ich so interessant von Josua. Ich aber, ne, im Gegensatz zu euch, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und dann kommt ein sehr interessanter Ausruf des Volkes. Sie schreien dann, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua sagt, Nein. Wie nein? Er sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, er ist ein heiliger Gott. Ich denke mir so, okay, Josua, Doppelstandard, cool. Ne? Du sagst, du willst dem Herrn dienen, dann sagt das Volk, ja, wir auch. Und Josua, nö, ihr nicht. Warum? Warum? Weil Josua das Volk kannte. Und Josua kannte das Herz des Volkes. Er hat sie angeführt. Er kannte sie schon zur Wüstenzeit. Josua kannte auch die Wüstenzeit. Er kannte die Geschichten, in denen Gott ihnen Brot gibt und sie verlangen Fleisch. Er kannte die Zeit, in der Gott mal einen Tag kein Wunder macht und sie fallen sofort vom Herrn ab. Er kannte diese Zeit teilweise selber, teilweise aus Erzählungen. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das heißt, er sagte, wir haben ein Fundament. Wir können diesen Bund eingehen mit Gott. Aber er macht auch dem Volk deutlich, ihr habt dieses Fundament nicht. Die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Bist du dir im Klaren darüber? Auch egal, was dein Mund ausdrückt, weil sie haben genau das Gleiche gesagt wie Josua. Sie haben genau das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, wir wollen auch dem Herrn dienen. Und er sagte, ja genau, das könnt ihr aber gar nicht. Sein Verständnis von Dienst war also offensichtlich ein ganz anderes als ihres. Sein Verständnis von Dienst war, ich gehe mit dem Herrn. Und die anderen sagten, wir gehen für den Herrn. Und das ist ein Unterschied. Josua ging mit dem Herrn. Er wusste, der Herr ist bei mir. Er hat mir versprochen, jeden Fuß, den ich auf dieses Land setze, der gehört mir. Ich gehe mit dem Herrn, mit jedem Schritt. Wenn ich nur für den Herrn lebe, aber nicht mit dem Herrn. Wenn ich für Jesus lebe, aber nicht mit Jesus. Wenn ich ein bisschen was von Jesus nehme, aber nicht den ganzen Jesus, dann kann ich Gott nicht dienen. Es geht nicht. Ich bin zutiefst beeindruckt von Kirchengeschichte und ich wollte heute nicht zu viel in diese Predigt packen, auch wenn es zum Thema traditionell passt. Aber ich wollte euch ein Dokument zeigen, das mich sehr beeindruckt. Eines der ältesten Kirchendokumente. Man vermutet sogar, es ist älter als manche neutestamentliche Briefe, aus dem deutlich wird, wie auch früher Gottesdienst gemacht wurde, was Regeln waren fürs Abendmahl. Hochinteressant. Und der Anfang dieses Dokumentes hat mich zutiefst immer wieder getroffen, weil es so eine tolle Zusammenfassung ist. Das Dokument heißt die Didache, wird die Dache geschrieben. Und gleich am Anfang dieses Dokumentes steht Folgendes. Das ist fast 2000 Jahre alt. Zwei Wege gibt es, einen zum Leben, einen zum Tod. Der Unterschied zwischen den beiden Wegen aber ist groß. Das ist mal ein Start für ein Kirchendokument, ne? Das ist mal ein Statement. Zwei Wege gibt es, einen zum Leben, einen zum Tod. Der Weg des Lebens ist dieser. Erstens, du sollst deinen Gott lieben, der dich erschaffen hat. Zweitens, deinen Nächsten wie dich selbst. Alles aber von dem, was du willst, dass man dir nicht tue, das tue auch du keinem anderen. In diesen Worten ist folgende Lehre enthalten. Segne die, die dich fluchen. Betet für eure Feinde. Fastet für die, die euch verfolgen. Welche Gnade soll euch werden, wenn ihr die, die ihr liebt, die euch lieben? Tun nicht auch die Heiden dasselbe. Ihr aber sollt lieben, die euch hassen. Ihr sollt keinen Feind haben. Enthalte dich den Gelüsten des Fleisches und des Körpers. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, reiche ihm auch die andere dar. Und du wirst vollkommen sein. Wenn einer dich eine Meile weit nötigt, geh zwei mit ihm. Wenn einer dir den Mantel nimmt, gib auch ihm den Rock. Wenn dir einer das Deinige nimmt, fordere es nicht zurück, denn du kannst es nicht. Wer sich jetzt wundert, was das für komische Regeln sind, die da aufgestellt haben, das sind alles Zitate von Jesus. Und es ist so eine kraftvolle Zusammenfassung von dem Geist Jesu, wie ich finde, der sagt, das ist so ein radikaler Weg, den Jesus gelehrt hat. Und die Kirche sagt hier bereits vor 2000 Jahren, das ist der Weg des Lebens, kein anderer. Wenn du sagst, du gehörst zu Jesus, dann machst du das. Nichts anderes. Wenn du sagst, du gehörst zu Jesus, dann hast du keine Feinde. Natürlich hast du Feinde gegen dich. Das ist auch das, was Jesus sagt. Liebet eure Feinde. Er sagt nicht, ich soll die lieben, die ich gleichzeitig hasse. Sondern er sagt, die, die dich hassen, die sollst du lieben. Die, die dich verfluchen, die segnest du. Das ist der Weg von Jesus. Es gibt zwei Wege. Und wir können wählen. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, und das möchte ich zum Abschluss dieser Predigt noch ganz deutlich machen. Wenn du heute hier bist oder diese Predigt hörst und du kennst Jesus nicht, dann sage ich dir eines, Gott zwingt dich auf keinen Weg. Er zwingt dich nicht. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, er wird dich nie zwingen. Aber er legt dir schon seit dem Alten Testament zwei Wege dar. Weil auch Josua macht genau das. Mose macht genau das. Ich lege euch vor, Segen und Fluch. Wählt. Der Weg des Todes, des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit und des Hasses oder der Weg des Lebens in Demut, Gnade und Liebe. Welchen Weg wählst du? Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht, dann sage ich dir eines, der Weg des Lebens ist fundamental unterschiedlich zum Weg des Todes. Der Weg des Todes, den verdienst du dir selber. Den Weg des Lebens, den kriegst du geschenkt. Vor 2000 Jahren kam Gott als Mensch auf diese Erde. Nicht im Kopf von Menschen, nicht als Märchen, sondern es gibt vier Menschen, die uns aufgeschrieben haben, was Jesus gesagt und getan hat. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Zwei von denen engste Nachfolger von Jesus. Einer, der von diesen Leuten gelernt hat und einer, der ein studierter Arzt war und alles gesammelt hat, was über Jesus im Umlauf war. Vier Leute schreiben über Jesus auf. Und auch da, wo sie sich teilweise in ihren Erzählungen unterscheiden, schreiben sie alle die ein und dieselbe Sache. Dieser Jesus war der Sohn Gottes. Er war kein Mensch. Er war auch Mensch, aber er war auch Gott. Dieser Mensch hätte niemals sterben müssen. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Aber er entschied sich freiwillig zu sterben aus einem einzigen Grund, weil auf uns allen der Weg des Todes lastet. Wir alle, wenn wir nicht gerettet werden, gehen in den Weg des Todes. Unsere ganze menschliche Natur sucht genau diese Dinge. Stolz, Selbstgerechtigkeit, Hass, Ablehnung, Absonderung. All diese Dinge sucht unser Herz, weil es von Gott getrennt ist. Wir können unser Herz nicht heilen. Das ist unser Problem. Du kannst noch so sehr versuchen, ein guter Mensch zu sein. Du weißt selber, was in dir vor sich geht. Und da, wo du denkst, du bist besser als all die anderen, weil du es hinbekommen hast, bist du schon beim Thema Stolz und Selbstgerechtigkeit. Und schon da fällst du in diese Falle, dass du selber Chef sein möchtest in deinem Leben, obwohl du nichts in deiner Hand hast. Und Gott hätte uns alle in diesen Weg laufen lassen können. Es gibt nur einen Grund, warum Gott das geändert hat. Gott ist heilig, das würde bedeuten, er könnte uns alle von sich wegschicken. Gott ist gerecht, das würde bedeuten, wir verdienen alle eine Strafe. Aber es gibt eine Eigenschaft Gottes, die all das überwunden hat und das ist die Liebe Gottes. Egal, ob du Jesus kennst oder nicht, Gott liebt dich. Er liebt dich auch, wenn du nicht an ihn glaubst übrigens. Er liebt dich. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du etwas glaubst, was er gezeigt hat. Als dass du dein Leben auf ein neues Fundament baust, nämlich auf seinen Sohn, den er geschickt hat. Er ließ sich hinrichten von den Römern, verurteilt von den Juden, alleingelassen von seinen Freunden, starb am Kreuz einen qualvollen Tod und an diesem Kreuz schrie er, es ist vollbracht. Und damit war ein Weg frei zum Leben. Damit hat Jesus gesagt, ich nehme alle Schuld aller Menschen auf mich. Ich nehme jeden Tod aller Menschen auf mich, weil ich der bin, der niemals hätte sterben müssen. Und damit erkaufe ich alle anderen frei. Damit erlöse ich alle anderen von ihrer Schuld. Ich unterzeichne einen neuen Vertrag mit meinem Blut. Und von Gottes Seite ist dieser Vertrag fertig. Es wird nichts mehr hinzugefügt, keine Klausel, kein Kleingedrucktes, keine AGBs. Dieser Vertrag lautet: Wer mit ganzem Herzen glaubt, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und das mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn Jesus gestorben gewesen wäre und nie mehr aufgestanden wäre, wäre das eine schöne Geschichte, Ermutigung, danke Jesus, aber es wäre keine Hoffnung. Nach 3 Tagen stand Jesus auf. Er lebte und er lebt noch heute. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Er wird kommen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht genau zu welchem Zeitpunkt, aber er wird wiederkommen und dann ist diese Zeit hier vorbei. Und dann wird entschieden, wer seinen Weg bekommt. Denn dieser Weg ist nicht nur ein Weg für diese Zeit, er ist ein Weg für die Ewigkeit. Wer den Weg des Todes wählt, bleibt auf diesem Weg. Wer den Weg des Lebens wählt, den kann niemand, aber auch gar niemand von diesem Weg entreißen. Denn nicht du bist es, der zuerst gewählt hat. Jesus hat dich ausgewählt. Jesus hat zu dir Ja gesagt. Deswegen überhaupt und nur deswegen kannst du auf den Weg des Lebens kommen. Du gibst nur noch eine Antwort. Es ist nicht mal eine Entscheidung, die dein Wille tätigt. Es ist eine Antwort deines Geistes auf einen Gott, der dir begegnet in Liebe und Wahrheit. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. An welches Evangelium glaubst du? Das ist meine Frage. An welches Evangelium glaubst du? Und in all dem, was wir jetzt gehört haben, endet ja das Evangelium nicht mit dem, was ich gerade erzählt habe, sondern dann kommt das, was uns die Didache und Jesus selber und viele weitere in unserer 2000 Jahre alten Tradition zeigen. Geh mit Jesus in einer absoluten Kompromisslosigkeit. Und das heißt nicht Engstirnigkeit, das heißt nicht Verurteilung, sondern es heißt eine radikale Liebe. Und das ist sehr praktisch, finde ich. Ich weiß, man will ja immer so praktische Tipps. Ne? So. Lies einfach mal das, was Jesus sagt und dann fang an, Leute zu segnen. Jeden, der dich beleidigt. Segne jeden, der dich beleidigt. Ob es ein Autofahrer ist, der dir den Stinkefinger zeigt, ob es ein Arbeitskollege ist, der über dich lästert. Egal, wer du betest für sie. Das ist der Weg des Lebens. Wenn du das Gefühl hast, jemand fordert sehr viel von dir auf der Arbeit. Dein Chef fordert viel Arbeit von dir. Arbeite noch mehr. Das ist krass, oder? So, ich krieg zu wenig Geld für meine Arbeit. Dann arbeite so gut, dass du ein Vorbild bist für alle anderen. Das ist der Weg von Jesus. Das ist der Weg von Jesus. Ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel, immer wenn ich über andere Menschen rede, was ich sehr ungern tue, manchmal macht man es oder manchmal muss es auch sein, Ich beende solche Gespräche nicht, ohne für diese Menschen zu beten. Die Frage ist, nehmen wir das ernst, was Jesus sagt? Nimm Jesus ernst. Das ist mein Appell heute an uns. Nimm Jesus ernst, in allem, was er sagt. Nimm Jesus ernst. Und ich werde dir eines sagen. Das ist nicht tote Tradition, das sind nicht alte Worte, die vor 2000 Jahren irgendjemand gesagt hat, sondern es sind Worte des ewigen Lebens. Das haben schon die Jünger damals erkannt. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Lass uns gemeinsam in eine Anbetungs- und Lobpreiszeit gehen.